Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
die Spiegel-Journalistin Ann-Kathrin Müller. Guten Tag, Frau Müller.
Guten Tag.
Das Thema dieses Tages, das ist natürlich der SPD-Parteitag in Berlin. Und wir hören mal rein, was da gerade so passiert.
Dann in die Politik gegangen, weil ich finde, dass alle Menschen das Recht haben sollen, die Möglichkeit haben sollen, ihre Potenziale zu entfalten, eine gute Zukunft für sich und für ihre Kinder zu entwickeln und für unsere Gesellschaft zu gestalten. Deshalb stehe ich hier. Ich kenne die Lebensbedingungen.
Da spricht also Saskia Esken, designierte Parteivorsitzende der SPD. Und wir werden diesen Parteitag hier auf dem Bildschirm, also im Fernsehen, ein bisschen verfolgen während dieser Mittagsstunde. Was sagen Sie, Frau Müller? Es wird schon so kommen, wie es vorausgesagt ist, dass die beiden Saskia Esken und Norbert Walter Borjans, die beiden Parteivorsitzenden werden, oder?
Also sonst würden sich die Delegierten ja gegen die eigenen Mitglieder entscheiden. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Gefühlt gibt ja in dieser Tage ganz viele Überraschungen. Also wer weiß, aber sie wird schon werden.
Mhm. Und wir werden am Ende der Stunde mit unserem Korrespondenten Klaus Remme sprechen, der auch den Parteitag beobachtet und hoffen, dass dann die Wahl auch schon durch sein wird. Mal sehen, ob das klappt. Unser erstes Thema dann gleich die Bundeskanzlerin, die heute in Auschwitz zu Besuch ist. Die Bundeskanzlerin ist heute in Auschwitz. Anlass ist das 10-jährige Bestehen der Stiftung Auschwitz-Birkenau. Und es ist der erste Besuch der Kanzlerin dort in diesem NS-Vernichtungslager, in dem über 1 Million Menschen ermordet wurden. Die meisten durch das Gas. Ann-Kathrin Müller an meiner Seite in dieser Mittagsstunde vom Spiegel, Politikredakteurin. Wundert es Sie, Frau Müller, dass Angela Merkel nicht schon früher dort nach Auschwitz gereist ist?
Ja, das ist ganz interessant. Sie war ja schon ganz häufig in Yad Vashem, aber in Auschwitz war sie tatsächlich noch nicht. Jetzt fährt sie zu diesem 10-jährigen
Bestehen der Stiftung,
genau,
Auschwitz-Birkenau.
Und es ist ganz interessant, dass sie sich jetzt in diesen Zeiten dazu entschlossen hat. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das mit dem Anstieg von antisemitischen Vorfällen in Deutschland zu tun hat und auch mit dem Anschlag in Halle.
Mhm. Jetzt ist heute gleichzeitig SPD-Parteitag. Ist das aus Ihrer Sicht, besteht da Konkurrenz in der medialen Wahrnehmung? Welches Ereignis wird mehr betrachtet werden?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich fürchte, dass die SPD-Entscheidung tatsächlich jetzt auch, weil sie gerade so aktuell ist, dann eben eine große Rolle spielen wird. Aber sicherlich ist das dann Thema 2 des Tages.
SPD ist Thema 2 des Tages.
Nee, SPD 1 und Merkels Besuch dann Thema 2, obwohl das sicherlich auch weit beachtet wird, was auch richtig und wichtig ist.
Angela Merkel fährt jetzt hin. 1977 ist Helmut Schmidt als erster deutscher Kanzler in Auschwitz gewesen. Dann war Helmut Kohl dort 1989 und er hat geschwiegen, gar keinen Ton gesagt. Jetzt ist es ja tatsächlich nicht leicht, dort die Worte zu finden, die dieses, was da passiert ist, dieses unermessliche Grauen beschreiben oder würdigen. Was wird Angela Merkel Ihrer Meinung nach sagen? Wie kann sie das jetzt sozusagen sagen, was zu sagen ist?
Ich glaube, dass Angela Merkel ist sehr gut in solchen Situationen. Sie ist ja oft sehr vorbereitet, hat einen kühlen Kopf. Es ist trotzdem natürlich interessant, dass sie in dieser politischen Lage, mit diesen politischen Entwicklungen gerade dahin geht. Und die Frage wird sein, ob sie sich eben sozusagen bis in die Neuzeit mit ihrer Rede vorwagt und ob sie eben politische Aussagen dann auch für heute trifft.
Wenn sie sagt, sich vorwagt, das heißt, sie müsste sich klar positionieren gegen Antisemitismus,
das
gegen
ist, glaube
Hetze
ich,
im Netz?
Das macht sie auf jeden Fall. Die Frage ist, ob sie das sozusagen auch in Verbindung bringt mit eben einer Partei wie der AfD, die ja auch auf dem Gebiet ein paar Skandale vorzuweisen hat.
Denken Sie, das müsste sie tun? Sie müsste die AfD erwähnen?
Ich empfinde das politische Klima schon so, dass es an der Zeit ist, eben bestimmten Dingen Grenzen zu setzen. Und ob sie jetzt die namentlich erwähnt oder nicht, das ist immer so eine Geschmacksfrage. Also ich weiß nicht, Michelle Obama redet auch nie über Trump mit Namen, aber sie redet über Trump. Da gibt es ja verschiedene Stilmittel, das zu tun. Aber sozusagen da eine Grenze zu ziehen und ein klares Signal zu setzen, weil das ist es ja, ein Besuch dort ist ein Signal, da könnte sie durchaus stark vorangehen.
Ist ein Signal, ist auch ein Ritual, das Gedenken insgesamt. Und die Bundeskanzlerin hat schon gesagt, man verortet die Identität des demokratischen Deutschlands in Auschwitz. Und immer wieder braucht man wahrscheinlich so ein Gedenkritual, um das demokratische Deutschland zu stärken.
Absolut. Und ich kann auch diejenigen, die sagen, ach, dann ist das wieder so ein Event, wo dann alle drüber berichten und am Ende sagen vielleicht irgendwie ein paar Bürger, Leser, Zuhörer, jetzt ist es aber mal genug mit der Erinnerungskultur. Danach kann man sich nicht richten. Und es ist auch sehr wichtig, dass die Bundesregierung jetzt da eben nochmal gesagt hat, dass sie diese Stiftung unterstützen wollen, dass eben dieses Lager erhalten bleibt, um eben sich das anzugucken. Und es ist tatsächlich, wenn man in ein Konzentrationslager heutzutage fährt, eben ein beklemmendes, erdrückendes Gefühl. Und gerade denen, die immer wieder lauter werden mit ihrer Holocaustleugnung, für die muss das erst recht da sein.
Es ist ja so, dass Auschwitz konserviert werden muss, also dass Arbeit geleistet werden muss, damit auch in Zukunft die Besucher dort sein können. Bund und Länder haben 60 Millionen Euro für die Erhaltung der Gedenkstätten bewilligt und sind die größten Geldgeber dieser Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Das ist angemessen, würde ich sagen.
Ich finde auch.
Ann-Kathrin Müller aus dem Spiegel-Hauptstadtbüro hier zu Gast in der Mittagsstunde in Deutschlandfunk Kultur. In Russland, in Sotschi, bespricht Wladimir Putin heute mit den deutschen Wirtschaftslenkern die Lage im Russlandgeschäft. Das ist ja insofern, Frau Müller, interessant, als dass im Moment die Bundesanwaltschaft vermutet, dass der Georgier, der vor 3 Monaten in Berlin ermordet wurde, im Auftrag von letztlich russischen staatlichen Stellen ermordet worden sein könnte. Dann sind 2 Diplomaten, die wohl Agenten waren, des russischen Geheimdienstes aus Deutschland ausgewiesen worden. Und die Kanzlerin hat sich ja auch dezidiert dazu geäußert.
Erstmal haben wir diese Maßnahme ergriffen, weil wir nicht gesehen haben, dass Russland uns bei der Aufklärung dieses Mordes unterstützt.
Ja, das ist also doch schon so, dass die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland recht angespannt sind. Trotzdem jetzt dieses Treffen, die deutschen Wirtschaftsvertreter mit Putin in Sotschi. Ist das das richtige Signal zum aktuellen Zeitpunkt?
Also ich kann darüber ehrlicherweise nur den Kopf schütteln. Also natürlich muss es irgendwie einen Weg geben, miteinander zu reden und zu kooperieren. Aber zu diesem Zeitpunkt, wo ganz klar ist, dass Russland eben nicht bei der Aufklärung geholfen hat und dass sie eben sogar die Ermittlungen behindert haben durch einen falschen Namen, den sie durchgegeben haben, ist ehrlicherweise auch die Ausweisung von nur 2 Botschaftsmitarbeitern ein bisschen wenig. Und wenn jetzt die Wirtschaftsvertreter wieder sagen, ja, wir dürfen das aber nicht Einfluss nehmen lassen auf unsere Beziehung, dann ist das ehrlicherweise ein schwaches Signal, was uns auch international schlecht aussehen lässt.
Und Matthias Schepp, der Chef der deutsch-russischen Auslandshandelskammer, der hat aber gesagt, naja, man könnte jetzt keine voreiligen Schlüsse nach dem Mordfall ziehen. Immerhin sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen.
Herr Schepp, das sagt, wundert mich nicht. Ich sehe das einfach ein bisschen anders. Ich habe natürlich auch ein bisschen eine andere Position, aber international ist es eben so, dass die gerade die Sicherheitscommunity über uns lacht oder sogar Schlimmeres, indem sie sagt, Russland macht in Deutschland eigentlich, was es will. Und das höchste der Gefühle bislang war irgendwie die Ausweisung von 2 Leuten. Und tatsächlich ist es ja so, dass man sagen könnte, wie im Fall Skripal, dass es eben ein abgestimmtes Vorgehen geben könnte, dass man jetzt auch erwarten könnte, dass vielleicht die EU-Partner auch sagen, wir weisen auch Botschaftsmitarbeiter russische bei uns im Lande aus, weil es eben nicht geht, dass russischer Geheimdienst irgendwie mitten in Berlin jemanden umbringt.
Also die Wirtschaftsvertreter scheinen das wirklich ganz anders zu sehen. Wir hören nochmal Michael Harms, den Vorsitzenden des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft.
Der russisch-chinesische Handel ist mittlerweile doppelt so groß wie der deutsch-russische. Das macht uns Sorgen. Und wir müssen natürlich gucken, dass Russland sich nicht einseitig nach China orientiert, sondern auch mit der deutschen und europäischen Wirtschaft eng verflochten bleibt.
Also im Grunde sagt er, ja, wenn die russisch-chinesischen Beziehungen stärker werden, dann ist das schlecht für uns. Und insofern können wir den Chinesen da das Feld nicht überlassen.
Das mag sein und es ist auch richtig, dass er sagt, wir müssen hingucken, das sollten wir auf jeden Fall, aber wir müssen auch hingucken, was macht das für einen Eindruck, wenn wir eben gar nicht wirklich reagieren, außer eben über die Ausweisung von 2 Mitarbeitern, was sagt das Russland dann, dass sie künftig solche Dinge einfach tun können und also wirklich eine abschreckende Wirkung hat das, glaube ich, nicht.
Zumal die Beziehungen ja schon länger schlecht sind, also Annexion der Krim, Geschehnisse in der Ostukraine, dann ja Skripal haben Sie schon genannt. Jetzt dieser mutmaßliche Auftragsmord in Berlin. Aber nochmal, Russland ist ein Markt mit über 140 Millionen Einwohnern. da lässt sich natürlich ein großes Geschäft machen.
Natürlich. Und deswegen ist ja auch die Wirtschaft so aufgeregt und versucht jetzt da irgendwie Wogen zu glätten mit Herrn Putin. Es ist eben die Frage, ob man politisch Normen setzen will und eben sagen will, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und eben weil es so viele Vorfälle jetzt schon gab, könnte man der Meinung sein, dass jetzt auch irgendwie mal gut sein muss.
Sanktionen wären aus Ihrer Sicht, also die nochmal zu verschärfen. Es gibt ja Sanktionen wegen der Ukraine-Krise. Wäre das eine gute Lösung?
Das ist eine Möglichkeit. Man könnte auch sagen, so, wir legen jetzt mal Nord Stream 2 irgendwie auf Eis, bis geklärt ist, was da genau passiert ist. Und wir wollen jetzt mal die Ermittlungshilfe Russlands in diesem Fall.
Ann-Kathrin Müller vom Spiegel zu Gast in Deutschlandfunk Kultur. In Madrid läuft die Weltklimakonferenz und dort ist heute Morgen Greta eingetroffen, Greta Thunberg. Die Reise, die sie gemacht hat, übers Meer, kommend aus Amerika, dann die Ankunft in Lissabon, jetzt weiter nach Madrid, hat man mitverfolgen können. Manche sagen, diese religiöse Verehrung, die diesem Mädchen entgegengebracht wird, die sei ja fast schon bedenklich. Ich glaube ja, dass diese Strahlkraft, die sie hat, tatsächlich dazu beitragen kann, dass sich in Sachen Klimaschutz was tut. Was denken Sie?
Ja, ist eine gute Frage. Es darf tatsächlich nicht umschlagen. Es gibt einige, die tatsächlich schon so auf dem Weg sind, dass es auch mir zu viel wird. Aber grundsätzlich ist es natürlich immens, was eine einzelne Schülerin natürlich mit ihrer Familie und Leuten, die ihr irgendwie dann nahestehen, die sie dann über die Zeit kennengelernt haben. Mhm. Aber was diese eine Schülerin, die sich einfach freitags dahingesetzt hat, geschafft hat. Und das bewegt auf jeden Fall Dinge. Also das sieht man ja schon allein hier in Deutschland, aber auch weltweit.
Aber jetzt habe ich rausgehört, dass es auch Ihnen zu viel ist, die Verehrung?
Also teilweise ja, also bei bestimmten Personen. Naja, also ich glaube, wenn jemand zur Heiligen erklärt wird, ist der Sturz auch sehr tief. Ich glaube, das tut niemandem etwas Gutes und es gibt auch Dinge, die man kritisieren kann. Aber grundsätzlich ist es natürlich toll, wie man merkt, dass sozusagen außerparlamentarisch eben Politik beeinflusst wird.
Wir hören mal, was sie gesagt hat, als sie in Lissabon angekommen ist.
I think people are underestimating the force of angry kids. If they want us to stop being angry, then maybe they should stop making us angry.
Also die Leute mögen keine wütenden Kinder, aber wenn sie die eben nicht mögen, dann sollen sie halt aufhören, uns wütend zu machen, sagt Greta Thunberg. Ganz einfach. Also hört doch auf, uns wütend zu machen. Mit anderen Worten, macht eine Klimapolitik, die diesen Planeten rettet.
Ja, kluger Satz, würde ich sagen.
In Madrid wollen sich die Staaten einigen, wie sie das Klimaabkommen von Paris einhalten können. Und da steht ja zum Beispiel drin, dass die Staaten spätestens nächstes Jahr ihre Klimaschutzzusagen noch nachschärfen. Das soll jetzt also in Madrid vorbereitet werden. Das ist ja nun die Frage, wird das gelingen? Die Konferenz läuft noch bis zum 13.12.
Ja, da wage ich keine Prognose. Tatsächlich ist es ja nicht so einfach, da es sehr viele Länder gibt, die mittlerweile eben regiert werden von Leuten, die das sehr kritisch sehen. Da braucht man nur an Herrn Trump denken. Ich bin da sozusagen nicht so tief drin, um zu sagen, gibt es da sozusagen einzelne Kompromisse, die eben die Möglichkeit schaffen, dass alle mit an einem Strang ziehen. Ich fürchte, dass die Argumente so gegensätzlich sind, dass das sehr schwer wird. Aber irgendein Ergebnis wird es hoffentlich geben.
Aber es gibt tatsächlich Leute, die nicht viel Hoffnung haben, dass es auf dieser großen Ebene funktionieren wird. Die denken, wir müssen das eher von unten forcieren, dass tatsächlich eine Klimapolitik gemacht wird, die dann dazu führt, dass weniger Treibhausgase ausgestoßen werden. Wir haben heute früh mit Heinrich Strößenreuter gesprochen von German Zero. Das ist eben eine Initiative, die die Politik zwingen will, ein selbstgeschriebenes Klimaschutzgesetz in Deutschland zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels zu verabschieden. Das soll per Volksentscheid auf Bundesebene durchgesetzt werden. Am 17. Dezember jetzt will er einen Klimaplan vorlegen und konkrete Maßnahmen vorschlagen. Und dann soll ein Bürgerrat über Elemente diskutieren, die in diesem Gesetz stehen könnten. Und jetzt könnte man sich natürlich fragen, wird sich dann so ein Bürgerrat einigen können? So wie die Staaten auf der Metaebene so sich nicht so leicht einigen können, können das ja vielleicht die Bürger auch nicht. Aber Heinrich Strößenreuter ist da recht optimistisch.
Passieren ganz spannende Sachen. Am Anfang kommen Bürger rein mit den eigenen Egoismen aus dem eigenen Leben. Das ist ja alles gut und nachvollziehbar. Irgendwann merken sie Stück für Stück, es gibt was Gutes Gemeinsames. Und das ist das, was wir nachher haben wollen. Faire Regeln für gemeinsamen Klimaschutz.
Es könnte natürlich sein, dass dadurch, dass wir eben jetzt Hitzeperioden haben und Stürme etc., dass Deutschland ein so betroffenes Land ist von den Wetterphänomenen, dass da tatsächlich die Bürger sagen, okay, wir einigen uns.
Ja, das ist ja wirklich das Interessante, dass eigentlich alle Länder ja mehr oder weniger davon betroffen sind und auch eigentlich alle Länder schon so merken wie Deutschland, jeder Sommer wird heißer und es ist sozusagen immer erfahrener wird man darin, dass eben der Klimawandel existiert. Ich finde den Vorschlag auch ganz gut. Ich finde es auch gut, wenn Bürger sich sozusagen einbringen und Vorschläge machen und eben sogar Gesetzentwürfe schreiben und sich dafür eben zusammentun in Initiativen. Die Frage ist nur, ob man dann jetzt mit so einem Bürgerrat und sonstigem das nicht dann wieder etwas überfordert, also sozusagen, ob da nicht zu viele Mittel dann wieder vorgeschlagen werden. Wichtig war ja erstmal, dass wenigstens das Pariser Abkommen jetzt mal umgesetzt wird in Deutschland. Also solange man das nicht schafft, braucht man sozusagen, also da würde ich jetzt, wenn ich Klimaschutzaktivistin wäre, meine Energie darauf verwenden, dass zumindest dieses Ziel, was eigentlich, zu dem sich alle schon geeinigt hatten, dass das mal umgesetzt wird, um dann weiterzudenken, was man
ja,
dann
machen kann. Ja, das ist ja jetzt natürlich auch das Ziel in Madrid. Aber wir hören nochmal den Herrn Strößenreuter von German Zero, denn natürlich haben wir ihn auch gefragt, wenn Sie also sich überlegen, die Bürger da zu einen in diesem Ziel, wir retten den Planeten, dann müssen Sie natürlich auch die AfD-Wähler mitnehmen, im besten Fall, die ja eigentlich sagen, den Klimawandel gibt es gar nicht. Und da hat er geantwortet:
Wir glauben tatsächlich daran, dass Menschen verstehen, um was es geht. Auch AfD-Wähler haben Kinder, auch FDP-Wähler haben Kinder. Und wenn man denen erklärt, in welche Welt wir gerade reinrutschen, wenn wir diese Kurve nicht kriegen, dann werden die mitmachen. Und dann werden wir faire Regeln hinkriegen.
Ist das naiv?
Ich glaube, es ist einfach eine optimistische Sicht und tatsächlich ist es meines Erachtens auch so, dass die jüngere Generation sich da auch etwas anders positioniert, selbst bei der AfD. Also die Position, es gibt den Klimawandel nicht, die ist sehr, sehr gering, selbst in der AfD. Da ist es eher die Person, klar gibt es einen Klimawandel, aber damit haben die Menschen nichts zu tun. Also die Erde erwärmt sich halt und die Sonne ist halt heiß und was man da sonst für lustige Formulierungen irgendwie bekommt. Und meine Hoffnung ist da tatsächlich auch auf der jungen Generation. Das sieht man ja jetzt schon, dass das die Aktiven sind und dadurch, dass man mitbekommt, was da zukünftig auf uns zukommt.
Mm. Stimmt, das habe ich falsch gesagt. Es wird nicht gesagt, dass es den Klimawandel nicht gibt, sondern dass er nicht menschengemacht ist. Mhm. Also Sie würden dann tatsächlich sagen, das kann so sein, dass die jüngeren AfD-Wähler da andere Positionen vertreten werden.
Also es gab zumindest mal bei der Jungen Alternative hier in Berlin einen Vorschlag nach der, ich glaube, sehr erfolgreichen Europawahl, also für die AfD nicht erfolgreich, aber für die Grünen erfolgreiche Europawahl zu sagen, wenn man sich anguckt, was die machen, dann können wir uns jetzt nicht so frontal dagegen stellen. In der Parteispitze ist es noch so, dass man sagt, genau das Gegenteil, das, was die Grünen machen, davon machen wir immer das Gegenteil und dann haben wir quasi Erfolg, was meines Erachtens ein bisschen platte Strategie ist, aber das wird man sehen, ob das aufgeht. Und ich frage mich halt, wie lange die AfD diese Position durchhalten kann, wenn eben tatsächlich, ich habe letztens gelesen, der Sommer könnte irgendwie bis zu 46 Grad in Deutschland bekommen, was dann die Leute sagen, ob das dann wirklich so eine gute Position ist.
Die Innenminister von Bund und Ländern beenden heute ihr Treffen in Lübeck, haben es schon beendet. 3 Tage haben sie getagt und es ging ja vor allem auch um die Anstrengungen im Kampf gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus. Wir hören mal, was der Bundesinnenminister Horst Seehofer auf der Pressekonferenz gesagt hat.
Wenn Sie bei den NSU-Morden beginnen, die Fortsetzung durch den Amoklauf in München mit 9 Toten, der Mord an Lübcke, das Attentat in Halle, das ist schon eine Blutspur des Rechtsextremismus in der Bundesrepublik Deutschland.
Soweit also Horst Seehofer und die Beschreibung des Zustands. Jetzt ist die Frage, Frau Müller, was tun? Die Innenminister haben einiges beschlossen. Unter anderem sollen Polizei und Verfassungsschutz besser und mehr zusammenarbeiten. Gute Idee?
Ja, klar.
Demnach also, auf jeden Fall.
Ja, es ist auch deswegen gute Idee, damit tatsächlich auch die unterschiedlichen Behörden sich selber auch auf die Finger gucken, weil auch da gab es ja in den letzten Jahren immer mal wieder aufklärerische Artikel, wie eben in einzelnen Polizeiabteilungen oder in einzelnen Verfassungsschutzämtern eben Rechtsextreme oder Menschen mit rechtsextremer Gesinnung eben gearbeitet haben.
Mhm. Dann sollen Synagogen geschützt werden, besser in Zukunft. Aber auch die Sicherheitsbehörden sollen im Internet präsenter sein, um Gefahren dort frühzeitig zu erkennen und Straftaten zu verfolgen.
Ja, das ist sehr, sehr wichtig, weil wir ja gerade in den letzten Jahren und gerade auch bei Halle gesehen haben und bei Christchurch und anderen internationalen Taten, dass eben diese Täter sich sehr im Netz radikalisieren und da auch vorbereiten. Also eben die Waffen für den Anschlag in Halle kamen eben aus Waffenbauanleitungen aus dem Internet und dass da die Ermittler vor Ort sozusagen sich umgucken. Vor Ort klingt ein bisschen lustig beim Internet, aber tatsächlich gibt es da ja eben bestimmte Räume und Foren, wo sie dann eben aktiv sein könnten, wenn sie sich denn da gut auskennen. Also die Frage ist gar nicht mal, wie viel mehr Personal, sondern was für Personal kriegen die da?
Also gut ausgebildetes Personal.
Ja, dass sich auch in diesen Räumen zu Hause fühlt tatsächlich. Mhm. So hat es mal ein Experte mir gegenüber erklärt. Also Leute, die selber irgendwie bis zu 18 Stunden am Tag in diesen Darknet-Foren oder sonstigen Dingen sich umtreiben, weil eben da sich die möglichen Täter tummeln.
Also das eine ist das, so wirklich in diesen Foren zu sein, aber natürlich auch zu lesen, was insgesamt so gepostet wird. Hass- und Gewaltpostings sollen, und das wollen die Innenminister jetzt so, Anbieter von Plattformen und Diensten nicht nur löschen, sondern gegebenenfalls auch anzeigen und dann den Ermittlungsbehörden Daten zur Identifizierung der Urheber zur Verfügung stellen.
Ja, eine Mammutaufgabe. Also ich finde es an sich gut. Die Frage ist, ob das nicht auch die Betreiber von sozialen Netzwerken und sonstigen Plattformen dazu anregt, jetzt mal etwas konsequenter auch beim Löschen vorzugehen und etwas konsequenter sozusagen ihre Algorithmen zu steuern, dass eben nicht Hass sich immer weiter verbreitet. Also weil das natürlich auch von denen, also jeder Klick, jeder Kommentar ist für die ja ein Geschäft. Das heißt, umso konsequenter sie dagegen vorgehen, dass überhaupt Menschen auf ihren Plattformen so agieren, umso weniger haben sie dann auch weiterzuleiten. Das wäre schon mal das eine. Wenn das den Effekt hat, wäre das super. Und das andere ist dann eben, wenn alles, was in Richtung Gewalt, Hass, Hetze geht, weitergeleitet werden muss, dann ist das sehr, sehr viel zu tun. Nicht nur für die Plattform, sondern auch für die Ermittlungsbehörden hier in Deutschland. Ich weiß, dass es im Hintergrund Sorge gibt bei vielen Sicherheitsexperten, dass das eben auch zu viel Arbeit sein könnte, weil ja jetzt schon Polizei und Staatsanwaltschaften sehr viel zu tun haben.
Das heißt, man braucht mehr Personal.
Mehr Personal auf jeden Fall, ja.
Die Innenministerkonferenz ist zu Ende gegangen und unter anderem eine bessere Zusammenarbeit zwischen Polizei und Verfassungsschutz ist da beschlossen worden. Es läuft also der Parteitag in Berlin. Gerade spricht Norbert Walter-Borjans. Seine Bewerbungsrede ist zu hören. Davor hat Saskia Esken ihre Bewerbungsrede gesprochen. Und ja, es ist natürlich die Frage, wer... Beziehungsweise eigentlich ist es nicht die Frage, beide werden wahrscheinlich gewählt werden. Wer wird sich aber durchsetzen, wenn es dann um den Parteivize geht? Das mag eine Frage sein. Für uns beobachtet das Klaus Remme. Herr Remme, wie ist denn gerade im Moment die Lage? Ist diese Rede von Herrn Walter-Borjans überzeugend?
Es sind ja nur wenige Minuten, die diese beiden Bewerber um die Spitzenposten der Partei haben. Saskia Esken hat gesprochen, ja, Norbert Walter-Borjans ist gerade dabei. Ich habe das Gefühl, die beiden sind relativ locker. Ja, in der Tat, nach diesem gewaltigen Vorlauf für diese Posten können sie sich des Ausgangs der Abstimmung einigermaßen sicher sein. Die Stimmung im Saal, wenn ich sie vergleiche, und es drängt sich praktisch auf mit der Stimmung am gleichen Ort vor 2 Jahren, als es darum ging, ob die SPD sondiert mit der CDU, um die Große Koalition zu bilden, muss ich sagen, ist das hier eigentlich angesichts der Verwerfungen in diesen 2 Jahren doch eine relativ business as usual Stimmung. Malu Dreyer am Anfang mit warmen Worten, die für Geschlossenheit warb, Lars Klingbeil mit seinem Rechenschaftsbericht und jetzt eben diesen beiden Reden. Saskia Esken versuchte natürlich, Gefühle zu wecken bei den Delegierten. Sie hat eine sozialpolitisch geprägte Bewerbungsrede gehalten und wir hören vielleicht hier einige Sekunden rein.
Ja, die SPD hat dazu beigetragen, dass dieser Niedriglohnsektor entstehen konnte. Genossinnen und Genossen, da ist es Zeit, dass wir umkehren. Wenn ihr es wollt, dann will ich ab heute als Vorsitzende der SPD mein ganzes Herzblut darin legen, mit euch gemeinsam diesen Niedriglohnsektor auszutrocknen und wieder für Ordnung auf dem Arbeitsmarkt zu schaffen.
Norbert Walter-Borjans, er begann seine Rede so.
Der Lieblingskommentar, das war für mich der von Christian Lindner. Der hat einfach getwittert, ich bin baff. Lindner sprachlos, das ist selten. Ich würde sagen, es ist auch kein schlechter Einstieg für neue SPD-Vorsitzende.
Also zwei O-Töne, die die Stimmung hier im Saal eigentlich ganz gut ausdrücken.
Mhm. Und wie wird wohl diese Kampfabstimmung für den Posten der SPD-Vizevorsitzenden sein? Zwischen Juso-Chef Kevin Kühnert und Arbeitsminister Hubertus Heil, oder hat sich da noch was getan?
Da tut sich gerade etwas. Man versucht, diese Kampfabstimmung zu vermeiden. Wie? Das ist relativ einfach. Man vergrößert die Zahl der Posten für die stellvertretenden Parteichefs, sodass sich erst gar nicht die Möglichkeit einer Kampfabstimmung bietet. Im Moment gehen wir davon aus, dass es sich nicht wie einst geplant um 3 handelt, sondern um möglicherweise sogar 5. Und dann wäre Platz sowohl für Kevin Kühnert wie auch für Hubertus Heil.
Und wird dann wohl die Grundsatzentscheidung, diese große Frage, werden die Sozialdemokraten in der Großen Koalition mit der CDU und CSU verbleiben oder nicht, wird die heute noch diskutiert werden?
Naja, also wir haben in den letzten Tagen ja gehört, wie vor allen Dingen Esken und Walter Borjans ihr Image des GroKo-Zweiflers, der GroKo-Zweifler, ablegen wollen. Saskia Esken hat eben gerade noch mal versucht, das in eine einigermaßen logische Reihe ohne eigene Widersprüche zu kleiden. Das klang so.
Ich war und ich bin skeptisch, was die Zukunft dieser Großen Koalition angeht. Da habe ich meine Meinung nicht geändert. Aber mit diesem Leitantrag geben wir der Koalition eine realistische Chance auf eine Fortsetzung. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Das ist die Tonlage. Und wenn Sie den Leitantrag erwähnt, der ja am Nachmittag zur Abstimmung steht, dann sind da eben Forderungen wie Nachbesserungen beim Klimapaket, wie massive Investitionen in die Infrastruktur und eine perspektivische Erhöhung des Mindestlohnes. Alles Forderungen, die zu Knatsch mit dem Koalitionspartner der Union führen werden.
Mhm. Danke an Klaus Remme. Danke, dass Sie den SPD-Parteitag für uns beobachtet haben. Und die Frage an Ann-Kathrin Müller. Im Grunde klingt das ja jetzt tatsächlich so, Business as usual, hat Klaus Remme gesagt, dass es doch alles so weitergehen kann wie bisher, vielleicht auch in der Großen Koalition.
Ja, das Interessante ist ja jetzt, dass Frau Esken dann damit auch den Ball zurückspielt an die CDU, die ja eigentlich schon gesagt hat, wir wollen jetzt nicht groß nachverhandeln, obwohl Annegret Kramp-Karrenbauer vor ein paar Wochen oder Monaten auch gesagt hat, wir müssen nochmal gucken, wie wir das alles hinkriegen und wie wir die Große Koalition irgendwie besser managen und ob wir da noch Projekte haben, die irgendwie vielleicht das Herz der Wähler etwas mehr begeistern können als die letzten Monate. Tatsächlich ist die SPD ja nun die älteste Partei und hat offensichtlich ja auch einen Apparat, wie man dann so einen Parteitag dann irgendwie doch noch gestaltet. Und die neuen Vorsitzenden wollen sich ja auch nicht alles direkt zerschlagen. Mhm. Insofern ja, ein bisschen Business as usual, aber wenn man sich anguckt, wie die letzten Tage die SPD-Leute in der Hauptstadt so drauf waren, dann ist da schon auch viel, viel los.
Viel los. Also insofern denken Sie auch, könnte auf dem Parteitag, der ja 3 Tage insgesamt heute und dann am Wochenende geht, der weiter dauert, doch noch was passieren, was uns überrascht.
Ja, also ich glaube nicht, dass es so eindeutig ist. Die SPD-Basis hat sich die letzten Monate und Jahre immer wieder daran gehalten, doch noch zu vernünftig zu entscheiden. Und man hat jetzt eben an dieser Abstimmung für Walter Borjans und Esken gesehen, dass sie jetzt vielleicht auch einfach mal gesagt haben, so, wir machen jetzt mal nicht die vernünftigste Lösung und wählen Herrn Scholz und Frau Geiwitz. Und ob das jetzt sozusagen beim Leitantrag nochmal so kommt, weiß ich nicht. Es sind ja Delegierte und nicht Mitglieder, die jetzt an diesem Wochenende entscheiden.
In der Tat. Also der Leitantrag steht heute Nachmittag zur Debatte und morgen an dieser Stelle in der Mittagssendung Deutschlandfunk Kultur wird Heribert Prantl zu Gast sein von der Süddeutschen Zeitung, Corbinian Frenzel und er werden dann die Lage der SPD nochmal ausführlich besprechen. Ja, und Ann-Kathrin Müller hier vom Spiegel hat diesen Tag mit mir sortiert. Was bleibt Ihnen im Gedächtnis von diesem Tag? Die SPD in ihrem Findungsprozess? Wenn wir mal so ein Jahr uns in die Zukunft projizieren?
Tatsächlich ist es sehr spannend, was heute bei der SPD passiert, so als Politik-Hauptstadtredakteurin. Aber ich glaube, ich werde mir gleich die Rede von Frau Merkel auch nochmal in Auschwitz angucken. Das interessiert mich schon auch sehr.
Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Sehr gerne.